NDR Info. Echo des Tages.
Heute unter anderem mit diesen Themen. Jamaika-Sondierungsgespräche. Verhandlungsführer legen Fahrplan für die noch offenen Themen fest. Remembrance Sunday in Großbritannien. Das Königshaus erinnert an die britischen Gefallenen der Kriege. Braunkohle nicht künstlich am Leben halten. Appelle zum Weltklimagipfel in Bonn. Und Auszeichnung für den türkischen Journalisten Can Dündar für seinen Einsatz für Demokratie und Meinungsfreiheit. Am Mikrofon ist Bernd Musch-Borowska. Vor dem Start in die entscheidende Woche der Jamaika-Sondierungen sind die Verhandlungsführer von CDU, CSU, FDP und Grünen heute zu Beratungen zusammengekommen. Kanzlerin Angela Merkel, der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer, FDP-Chef Christian Lindner und das Grünen-Verhandlerduo Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir wollen unter anderem über Lösungen bei den zentralen Knackpunkten beraten. Die CDU-Vorsitzende Angela Merkel forderte von allen Beteiligten Kompromissbereitschaft.
Ich glaube, dass es Möglichkeiten gibt. Es wird ein noch durchaus großes Stück Arbeit. Aber aus meiner Sicht kann bei gutem Willen auch eine Lösung erzielt werden.
Bundeskanzlerin Angela Merkel gab sich bei der Ankunft in der Landesvertretung von Baden-Württemberg, dem Ort der Gespräche, zurückhaltend zuversichtlich. Allerdings mahnte sie auch alle Seiten an, kompromissbereit zu sein. Eine Mahnung, die bei den Grünen gut ankommen dürfte. Denn diese hatten sich zuletzt besonders unzufrieden geäußert zum Stand der Dinge. Sie bescheinigten Union und FDP zwar verbal aufgeschlossen zu sein, aber sich zugleich in einer weitgehenden Verhaltensstarre zu befinden. Und so forderte Grünen-Unterhändlerin Katrin Göring-Eckardt denn auch, es müsse ein Ruck durch die Sondierer gehen.
Wir haben jetzt einmal alles ausgetauscht. Die Themen, die Argumente, die Zahlen, ich weiß nicht was alles. Und jetzt muss es mal dazu kommen, dass wir tatsächlich dran arbeiten.
Sie gehe davon aus, dass alle total rational seien und eine anständige Regierung bilden wollten. FDP-Chef Christian Lindner ging mit deutlicher Kritik an den Unionsparteien in das Treffen. Er sagte, es sei an der Zeit, dass CDU und CSU Maximalpositionen räumten und etwa bei der Bildungspolitik auf die so wörtlich progressiveren Parteien FDP und Grüne zugingen.
Heute wird es gehen um Finanzen, um Flüchtlinge und um die Energiepolitik, um mal im kleinen Kreis auszuloten, am Stamm zu rütteln und zu sehen, also wo sind die Wurzeln fest und wo kann es Bewegung geben.
Der gute Wille für eine Einigung sei da, betonte CSU-Chef Horst Seehofer. Einzelheiten wollte er aber nicht nennen. Kompromisse handle man schließlich nicht vor laufenden Kameras aus. Seehofer betonte zugleich den Zeitplan. 5 Tage habe man noch, keine Stunde länger.
Und innerhalb dieser 5 Tage müssen wir jetzt Klarheit schaffen. Das heißt entscheiden.
Die 6 Parteichefs und Verhandlungsführer von CDU und CSU, der FDP und den Grünen wollen in kleiner Runde festlegen, wie die 3. abschließende Runde der Sondierungsgespräche in den nächsten Tagen abläuft. Und welche Streitpunkte sie für lösbar halten und was man vertagt auf die eigentlichen Koalitionsverhandlungen, so die Verhandler bei ihren Parteien dafür grünes Licht bekommen. Es hakt noch an vielen Ecken und Enden, etwa bei den Themen Einwanderung, Verkehr, Klima. Im Sondierungstext finden sich diverse Passagen in eckigen Klammern, ein Zeichen dafür, dass die Formulierung umstritten ist.
Birgit Schmeitzner berichtete. Nach dem Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft APEC in Vietnam hat US-Präsident Donald Trump noch einen Zwischenstopp in Hanoi gemacht und wird morgen auf den Philippinen mit Präsident Rodrigo Duterte zusammenkommen. Die Philippinen, wie die meisten anderen südostasiatischen Staaten auch, haben große Hoffnungen in die USA gesetzt, als Gegengewicht zur dominierenden asiatischen Großmacht China. Doch mit den USA unter Trump ist wohl nicht mehr zu rechnen. Der Rückzug der Vereinigten Staaten aus dem geplanten Pazifikhandelsabkommen TTP lässt die restlichen Partner enger zusammenrücken. Beim APEC-Gipfel verständigten sich die 11 verbliebenen Staaten im Grundsatz auf ein Folgeabkommen. Denn Trump setzt eher auf Einzelvereinbarungen, um seine America-First-Politik zum Erfolg zu bringen. Die USA sind international auf dem absteigenden Ast und China profitiert davon. Holger Senzel kommentiert.
Amerika zuerst, schimpft der griesgrämige Mr. Trump in Da Nang. Und dass ihm der Rest der Welt reichlich egal ist und jeder selbst sehen muss, wo er bleibt. Die Welt braucht mehr Einheit und Zusammenarbeit, sagt der lächelnde Herr Xi. Freihandel ist unfair, Betrug an den USA, poltert der amerikanische Präsident. Die Globalisierung ist unumkehrbar, kontert Xi Jinping. Und der Beobachter aus dem Westen ist irritiert, weil der chinesische Kommunist recht hat und der vermeintliche Führer der freien Welt Unrecht. Die Welt ist zu komplex und die Probleme zu groß, als dass Nationen sie im Alleingang lösen könnten. Umweltschutz beispielsweise, den die neue neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern beim APEC-Gipfel als die größte Herausforderung der Menschheit überhaupt bezeichnete. Aber wie soll das gehen mit einem US-Präsidenten, der Klimawandel für eine chinesische Erfindung hält? Die größte Freihandelszone der Welt wäre mit der Transpazifischen Partnerschaft entstanden, aber Trump hat die Verträge zerrissen. Nun findet TPP eben ohne die USA statt. Die Tage, in denen wir uns voll und ganz auf andere verlassen können, sind ein Stück weit vorbei, erkannte bereits Angela Merkel. Dieselbe Erfahrung machen südostasiatische Staaten wie Vietnam und die Philippinen, die sich in den USA ein Gegengewicht zum starken China erhofft hatten. Aber Amerika isoliert sich zunehmend und die Chinesen stehen in den Startlöchern, um die Lücke zu füllen. Ein Vorgeschmack auf den Wettbewerb um die globale Führungsrolle haben die beiden mächtigsten Politiker der Erde im vietnamesischen Da Nang gegeben. Und noch ist nicht klar, wer am Ende gewinnen wird. Der misstrauische alte Amerikaner, der Angst hat, dass die anderen ihm etwas wegnehmen? Oder der alterslose Chinese, der sich freut über die Chancen, welche die Zukunft bietet? Unserem großen Bruder jenseits des großen Teiches geht es nicht gut. Ja, unserem. Die Amerikaner haben uns die Freiheit gebracht nach dem Terror der Nazizeit und die Kaugummis, Rockmusik und Jeans. Gerade für uns Deutsche war Amerika lange ein Sehnsuchtsort. Offener Cadillac, Highway Number One, der erste Mann auf dem Mond, Telefone mit ausziehbaren Antennen, die in Deutschland nie eine Postzulassung bekommen hätten. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten eben. Aber die vom Tellerwäscher zur Millionär-Story ist ranzig geworden, die Straßen sind kaputt, die Stromleitungen hängen durch. Und wenn Donald Trump beklagt, dass er so viele deutsche Autos in New York sieht, aber keine Chevrolets und Chryslers in Deutschland, dann liegt das nicht an unfairem Handel, sondern daran, dass amerikanische Autos zu schlecht sind. Das Land ist gespalten und voller Hass und Donald Trump eher Symptom als Ursache des amerikanischen Niedergangs. Das ist kein Grund zur Häme, denn auch wenn es vieles gibt, das mir an Amerika nicht mehr gefällt, als führende Weltmacht wäre es mir trotzdem lieber als die kommunistische Diktatur China.
Holger Senzel kommentierte. Die Mitglieder der britischen Königsfamilie haben in einer feierlichen Zeremonie der Kriegstoten Großbritanniens gedacht. Thronfolger Prinz Charles legte heute am sogenannten Remembrance Sunday am Denkmal für die gefallenen Soldaten in London zwei Kränze nieder. Einen eigenen und einen im Namen seiner Mutter, Queen Elizabeth II. Die 91-jährige Queen hatte diese Aufgabe zum ersten Mal ihrem Sohn übertragen. Jens-Peter Marquardt berichtet.
Big Ben läutete heute eine neue Ära ein. Prinz Charles legte heute um 11 Uhr den Kranz zum Gedenken an die Kriegsgefallenen nieder und seine Mutter schaute vom Balkon des Außenministeriums zu. Bisher war das anders. Der britische Volkstrauertag, der Remembrance Sunday, ein fester Arbeitstag im Kalender der Queen. Sie war es, die an diesem Sonntag so gut wie immer in ihrer 65-jährigen Regentschaft den Kranz am Zenotaph, am Mahnmal für die Kriegsgefallenen, im Herzen Londons niederlegte. Und ihr Sohn schaute zu. Doch in diesem Jahr, an diesem Tag, war alles anders. Die 91 Jahre alte Elisabeth II., nur noch Zuschauerin, an der Seite ihres 96 Jahre alten Gatten Prinz Philipp, der sich eigentlich bereits von allen öffentlichen Auftritten zurückgezogen hat, heute aber als Veteran des Zweiten Weltkriegs noch einmal in Erscheinung trat. Die Hauptrolle übernahm diesmal Charles, der Thronfolger. Ein Schritt von hoher Symbolkraft für den Königshausexperten und Buchautor Robert Jobson, der Beginn eines neuen Zeitalters.
Was wir jetzt in Großbritannien erleben, ist eine Doppelmonarchie. Wir haben eine Queen, die nicht mehr viel reist, sich auch seltener in der Öffentlichkeit zeigt, aber ihre verfassungsmäßige Rolle behält. Und wir haben auf gleicher Höhe den Prince of Wales, ihren Nachfolger, der alle schweren Aufgaben erledigt.
Die Queen ist mental und körperlich fit, aber sie wird im kommenden Jahr 92. Grund genug für den schrittweisen Rückzug und die Übergabe von immer mehr Aufgaben an ihren Sohn. Der royale Experte Jobson geht davon aus, dass in den kommenden 3 Jahren de facto die Thronübergabe vollzogen wird.
Ich persönlich denke, dass sie die Krone komplett übergeben wird, wenn sie 95 ist. Das heißt nicht notwendigerweise, dass sie auf den Thron verzichtet, aber sie wird alle exekutive Gewalt an Charles übergeben, wenn sie das Alter von 95 erreicht.
Ein ganz wichtiger Schritt auf diesem Wege, der Rollenwechsel heute am Mahnmal für die Gefallenen. Der Remembrance Sunday bildet den Höhepunkt des jährlichen Gedenkens an die Kriegstoten. Ursprünglich gedacht als Erinnerung an das Ende des Ersten Weltkriegs, gedenkt das Land heute an diesem Tag der Opfer aller Kriege.
Jens-Peter Marquardt berichtete. Auch nachdem die Bundesregierung ihren Widerstand gegen die schärferen Umweltauflagen der Europäischen Union für Kohlekraftwerke offenbar aufgegeben hat, ist der Ausstieg aus der Braunkohle als Energiequelle umstritten. Das zeigt sich bei den Sondierungsgesprächen in Berlin und beim Widerstand der Länder und Kommunen, in denen Braunkohle gefördert wird. Arbeitsplätze oder Klimaschutz, dieser Konflikt ist nicht einfach. Während in Bonn die Teilnehmer der Klimakonferenz darüber berieten, hat der Direktor des Potsdamer Klimaforschungsinstituts, Hans-Joachim Schellenhuber, dazu aufgerufen, die Braunkohle nicht künstlich am Leben zu erhalten.
Es ist in der Tat absurd, dass bei einer sterbenden Branche, ob man es will oder nicht, so wie die Steinkohle in Deutschland, dass man bei einer sterbenden Branche versucht, sie künstlich am Leben zu erhalten durch Subventionen. Man hängt sie quasi an die Schläuche wie einen todkranken Patient. Statt einfach zu sagen, lasst uns das Ganze friedlich beerdigen, in Würde bestatten. Lasst aber die Leute, die betroffen sind, gebt ihnen alle Chancen durch Umschulung, durch die Möglichkeiten, den Strukturwandel voranzubringen und so weiter. Wir reden um, sagen wir, 10.000 bis 20.000 Arbeitsplätze in Deutschland, nicht? Und diese 10.000 bis 20.000 Arbeitsplätze, während wahrscheinlich 600.000 neue nächstes Jahr entstehen werden in der Wirtschaft. Ich würde sagen, wir müssen geduldig den Entscheidungsträgern, das sind übrigens auch Kommunen, das ist die Region, das ist die Bundesregierung, wir müssen ihnen erklären, dass wenn sie einen kleinen Schritt in Richtung Modernisierung tun würden, dass das eben ein großer Schritt für das ganze Land wäre. Bedeutet aber, dass wir natürlich mit den direkt Betroffenen, das sind nicht viele, also mit denen natürlich so pfleglich wie möglich umgehen müssen. Und das Geld dafür ist da.
Der Direktor des Potsdamer Klimaforschungsinstituts, Hans-Joachim Schellenhuber. Bei der Klimakonferenz in Bonn fand heute der sogenannte Gipfel der Städte und Regionen statt. Dabei haben mehr als 500 Bürgermeister und Regionalverantwortliche die Bonn-Fiji-Verpflichtung unterzeichnet. Sie soll den praktischen Klimaschutz vor Ort voranbringen. Auch zahlreiche Bürgermeister von US-amerikanischen Städten stellten sich damit gegen ihren Präsidenten Trump. Aus Bonn berichtet Detlef Repen.
Wir können nicht auf unsere nationalen Regierungen warten, Bürgermeister, regionale Regierungen, Unternehmen, Kirchengemeinden. Jeder, der es begriffen hat, muss im Klimaschutz aktiv werden, und zwar gemeinsam. Jerry Brown, der Gouverneur des US-Bundesstaates Kalifornien, kann auf seinen klimawandelleugnenden Präsidenten Trump nun wirklich nicht warten. Aber auch die anderen lokalen Entscheider, die sich hier zur Weltklimakonferenz in Bonn versammelt haben, sollten sich von den Verhandlungen der Staat nicht abhängig machen, sagt Inia Seroiratu von den Fidschi-Inseln. Mehr als 50% der Weltbevölkerung lebt in Städten. Der Kampf gegen den Klimawandel wird hier entschieden. Die Städte sind für mehr als 70% der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Die meisten Fabriken stehen hier, der städtische Verkehr, die Abfallbeseitigung, die Gebäude aller Art fressen Energie und stoßen Treibhausgase aus. Das kann nicht von einer Zentralregierung geändert werden, mahnt Governor Jerry Brown. Auf lokaler Ebene kannst du so viel machen. Wie viel Energie verschwenden die städtischen und die privaten Gebäude? Wie viel Gase steigen aus den Mülldeponien auf? Wie bewegen sich die Menschen durch die Stadt? Mit Bussen, auf dem Fahrrad, zu Fuß? Wie weit draußen wohnen sie? Müssen sie mit benzinbetriebenen Autos fahren? Über all das entscheiden die Städte. Die Städte dieser Welt sind aber nicht nur Hauptverursacher der Erderwärmung. Ihre Bewohner sind auch Leidtragende des Klimawandels, sagt Ini Seruiratu von den Fidschi-Inseln. Die meisten Städte liegen am Meer oder an Flüssen. Durch starke Stürme, Extremregenfälle und Hitzewellen sind sie besonders belastet. Der Klimawandel belastet die Infrastruktur der Städte und ihre Bürger extrem.
and residents.
Dazu kommt noch die gefährliche Aufheizung der Städte durch den Klimawandel, die Wasserversorgung in Zeiten von Dürren und sich möglicherweise ausbreitende Krankheiten. Schon allein um die Gesundheit ihrer Bürger zu schützen, müssten die Städte beim globalen Klimaschutz zusammenarbeiten, mahnten viele teilnehmende Bürgermeister. Wir müssen nicht alle das Rad neu erfinden. Das ist sozusagen das Motto dieser Plattform, auf der mehr als 7000 Städte aus 86 Ländern ihre guten und auch die negativen Erfahrungen austauschen. Cathy Oak ist für die australische Millionenstadt Melbourne schon seit 8 Jahren dabei und habe dabei eine Menge für ihre Stadt gelernt.
I know that the city of Melbourne has learned so much from the many global city networks that we're part of, and we're proud, very much so, to be part of this organization.
Heute haben sich die mehr als 360 nach Bonn gereisten Bürgermeister erstmal ihre gegenseitige Unterstützung versichert. Der Austausch konkreter Zusammenarbeitsprojekte findet dann vor Ort in Freiburg, Rio oder auch Jakarta statt.
Detlef Repen berichtete. Ebenfalls in Bonn begann heute die EKD-Synode. Die Evangelische Kirche Deutschlands will sich fit machen für die Zukunft. Mit neuen Gottesdienstformen für junge Leute soll dem anhaltenden Mitgliederschwund entgegengewirkt werden. Christina Maria Purkert berichtet.
Das gerade erst gefeierte Reformationsjubiläum steht im Mittelpunkt des ersten Tages bei der Synode. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland sieht im Jubiläumsjahr einen Vitaminstoß für die Erneuerung der Kirche. Kritik an schlecht besuchten Veranstaltungen im Sommer in Wittenberg weist er zurück. Für ihn zählt der überwältigende Zustrom am 31. Oktober.
Von niemandem vorhergesehen, der ungeheure Zuspruch in den Gottesdiensten. Da gibt es auch zum Teil fast tragische Situationen, dass Menschen da sich darauf freuen, an dem 500. Jahrestag in einen Gottesdienst zu gehen. Und weil einfach vor Ort niemand sich das überhaupt nur hätte ausmalen können, ist irgendwo die Kapazitätsgrenze erreicht. Das haben wir noch nie erlebt. Dieses Problem hatten wir noch nie.
Jetzt gilt es, diesen Anschub mitzunehmen und dafür zu sorgen, auch weiter viele Menschen zu erreichen. Vor allem Junge. Neben der Weiterentwicklung von Konfirmandencamps soll die Kommunikation überdacht werden. Digitale Kommunikation ist ein großes Thema für die Synode. Bedford Strom möchte zwar nicht Kaffeeketten mit Angebots-Apps imitieren, aber...
Was ich möchte, ist, dass die Kirche diese neuen Datenmöglichkeiten in verantwortlicher Weise nutzt. So nutzt, dass die Selbstbestimmung der Menschen respektiert wird. Und so nutzt, dass sie möglichst nahe bei den Menschen ist.
Neue Wege, Menschen zu erreichen, können auch klimaschonend sein. Erste Anträge für eine papierfreie Synode sind heute schon gestellt worden. Auch andere Ideen für Kirche als Klimavorbild werden diskutiert. Klimaschutz ist das zweite große Thema der Synode. Die zeitgleich in Bonn tagende Weltklimakonferenz macht eine besonders intensive Auseinandersetzung möglich. Erster Gast zu diesem Thema ist heute die Bundesumweltministerin Barbara Hendricks gewesen, die Brücke zur Reformation geschlagen hat.
Beim Klimawandel haben wir inzwischen einen Punkt erreicht, an dem keine Reformation mehr hilft, sondern nur noch eine vollständige Transformation. Weg von den fossilen hin zu den erneuerbaren Energien.
Kirchen, das betonte Bedford Strom, sind mit ihrem weltweiten Netzwerk eine gute Basis für diese Transformation. Dabei sind alle Kirchen gemeinsam unterwegs. Die Gemeinsamkeit, vor allem von Katholiken und Protestanten, hat aber 2017 insgesamt einen großen Fortschritt gemacht. Das betonen auch die katholischen Gäste Kardinal Rainer Maria Wölki und Thomas Sternberg, der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken.
Und wir sollten uns davor hüten, Gemeinsamkeit nicht alleine in der Frage des Abendmahls zu sehen. Die ist wichtig, ganz ohne Frage. Aber man sollte nicht die ökumenische Frage fixieren und reduzieren auf diese eine Frage.
In Bonn tut das niemand. Die Gemeinsamkeit in Sachfragen wird betont. Neben dem Klimaschutz sind der Umgang mit Fremden und Flüchtlingen diese Themen. Thomas Sternberg warnte vor wachsendem Anti-Islamismus in Deutschland. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet stellte zum Asylrecht klar.
Aber eines muss klar sein, egal was bei diesen Koalitionsverhandlungen rauskommt. Ein Grundrecht für politisch Verfolgte hat keine Obergrenze. Das ist unabdingbar, weil es ein Grundrecht ist.
Dafür erhält er auf der Synode Beifall. Doch Heinrich Bedford Strom hat auch selbstkritisch gefragt, ob die Kirche mit ihrem Engagement für Flüchtlinge nicht auch einen moralischen Druck ausübt, der manche Menschen befremdet.
Christina Maria Purkert berichtete. Der frühere Chefredakteur der türkischen Zeitung Cumhuriyet, Can Dündar, ist heute für seinen Einsatz für Demokratie und Meinungsfreiheit in der Türkei geehrt worden. Dündar, der im Mai vergangenen Jahres in der Türkei zu einer fast 6-jährigen Haftstrafe verurteilt worden war, weil er über geheime Waffenlieferungen des türkischen Geheimdienstes an Islamisten in Syrien berichtet hatte, erhielt im saarländischen Homburg den sogenannten Siebenpfeifer-Preis. Er habe keine andere Waffe als einen Stift, sagte Dündar bei der Preisverleihung. Sabine Wachs berichtet.
Herzlichen Glückwunsch für den Mut, dass Sie einen Terroristen ausgezeichnet haben.
Die Simultanübersetzung der ersten Worte von Can Dündars Preisrede, sie zeigt, der türkische Journalist, er hat seinen Humor nicht verloren. Auch wenn er seit mittlerweile fast 1,5 Jahren aus dem deutschen Exil heraus für die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit kämpfen und kritisch über den türkischen Präsidenten und die Zustände in der Türkei berichten muss. Diese für Dündar persönlich schwierige Situation und seinen Mut, trotzdem weiterzukämpfen, stellte auch der Juryvorsitzende und SR-Intendant Professor Thomas Kleist in den Vordergrund.
Mit unserer Entscheidung, Can Dündar, den türkischen Journalisten, der nach Deutschland fliehen musste und nun von hier aus unter schwierigsten Bedingungen weiterarbeitet, mit dem Siebenpfeifer-Preis 2017 zu ehren, wollten wir ein starkes Signal setzen.
Der Siebenpfeifer-Preis ist wie gemacht für den türkischen Journalisten und ehemaligen Chefredakteur der Zeitung Cumhuriyet. Erinnert der Preis doch an den Freiheitskämpfer Philipp Jakob Siebenpfeifer, der 1832 einer der Mitorganisatoren des Hambacher Festes war und somit auch mit den Grundstein legte für eine freie und demokratische Gesellschaft. Die Parallele zwischen Namensgeber und Preisträger zog auch der Laudator und luxemburgische Außenminister Jean Asselborn.
Philipp Jakob Siebenpfeifer wurde verhaftet und schlussendlich wegen Beamtenbeleidigung zu 2 Jahren Haft verurteilt. Es liegen 200 Jahre fast zwischen den beiden. Am 6. Mai 2016 wurde Herr Dündar zu einer Gefängnisstrafe von 5 Jahren und 10 Monaten verurteilt, wegen des Verrats von Staatsgeheimnissen.
Als Terrorist wurde Dündar verurteilt, als Terrorist sucht ihn die Türkei und hat ihn auf die Fahndungsliste von Interpol setzen lassen. Eindrücklich erzählte der Preisträger von seiner Zeit in der Untersuchungshaft. Im selben Gefängnis saß er wie der Weltjournalist Denis Yücel, Dündar wie Yücel jetzt ebenfalls in Isolationshaft.
Kein allzu schlechter Ort. Dort sind alle Akademiker, Ärzte, Lehrer, Professoren. Nur keine Diebe sind vorhanden. Also es besteht nicht die Gefahr, dass man bestohlen wird.
Sein Humor, sagt Dündar, hält ihn aufrecht. Diktatoren, sagt er, mögen keinen Humor. Deshalb muss unsere Waffe auch der Humor sein. Der Humor, auch wenn er bitter ist, und Auszeichnungen wie der Siebenpfeifer-Preis helfen dem türkischen Journalisten durchzuhalten.
Ich verliere meinen Mut nicht. Vielen Dank für alle Ihre Bemühungen. Herzlichen Dank. Bitte unterstützen Sie uns weiter.
Nach der Rede des 14. Siebenpfeifer-Preisträgers herrscht im Saal eine sonderbare Stimmung. Fast ehrfürchtig, geprägt von tiefem Respekt gegenüber Can Dündar und gegenüber dem Mut all derjenigen, die unter schwersten Bedingungen in der Türkei und auch in anderen Ländern dieser Welt für das Recht auf freie Meinungsäußerung und für eine freie Presse kämpfen.
Sabine Wachs berichtete. Und noch eine Preisverleihung. Bei den ARD-Hörspieltagen in Karlsruhe wurden die besten Hörspiele des Jahres prämiert. Auch 2 NDR-Produktionen waren darunter: Käferkumpel, ein Kinderhörspiel, und Der goldene Handschuh nach Heinz Strunk. Hier wurde der Hauptdarsteller Lars Rudolph ausgezeichnet. Maria Dominik Wetzel berichtet.
Der junge Berliner Regiestudent und Hörspielautor Noam Brusilowski war der gefeierte Star der diesjährigen ARD-Hörspieltage und hat das ganze Festival in vollen Zügen genossen.
Ich finde es extrem schön, dass so viele Leute sich für dieses Medium interessieren. Persönlich, ich muss zugeben, ich bin in Israel aufgewachsen, dort gibt es kein Hörspiel und bis vor 2 Jahren wusste ich auch nicht, was ein Hörspiel ist. In dem Sinn bin ich jetzt gerade sehr, sehr überrascht von all dem, was hier passiert.
Zum Beispiel darüber, dass er gleich mit seiner 2. Hörspielproduktion überhaupt, dem Hörspiel Broken German, den diesjährigen Deutschen Hörspielpreis der ARD gewonnen hat. Eine Produktion des Südwestrundfunks. Das Hörspiel Broken German entstand nach dem gleichnamigen Roman des israelischen Autors Thomas Gardi. Auch sein Protagonist ist ein junger jüdischer Schriftsteller, der mit seiner Mutter nach Berlin gereist ist. Gehetzt rennt er durch die Stadt, ständig auf der Suche, ohne recht zu wissen, wonach. Fast alle Texte wurden originalgetreu dem Roman entnommen, aber die Hörspielfassung ist dennoch ein ganz eigenständiges Kunstwerk geworden. Durch das extrem hohe Tempo, mit dem verschiedene Episoden montiert, Geräusche, Sounds und Musik verwoben werden und vor allem durch die kongeniale Sprecherleistung von Dor Aloni, durch das gesprochene, hörbar gewordene Broken German. Broken German war nicht das einzige des diesjährigen Wettbewerbs der ARD-Hörspieltage in Karlsruhe, das sich dezidiert mit dem Thema Sprache auseinandergesetzt hat. Robert Schöns Hörspiel »Die verlorenen Söhne« basiert auf historischen Sprachaufnahmen in Gefangenenlagern des Ersten Weltkriegs. Und Frank Naumanns Stück »Pfarrer Weltsprech« und »Dr. Hoffnung« dreht sich um den Versuch, eine neue Amtssprache für Europa zu erfinden. Und natürlich feiert auch »Gold Revue«, das Hörspiel des diesjährigen Büchner-Preisträgers, des Lyrikers Jan Wagner, die Sprache. Das Publikum hat allerdings aus den 12 eingereichten Hörspielen das einzige Kriminalstück als bestes Hörspiel des Jahres ausgewählt. Verfluchtes Licht von Lukas Holliger, eine Produktion des Schweizer Radios, die bei aller Spannung das Genre mit viel Spaß überzeichnet und persifliert.
Hier, Chef.
Du zitterst.
Hab halt noch nie einen Erhängten gesehen, Chef.
Also, ich finde den Baum viel gruseliger.
Großen Applaus bekam auch das Hörspiel des Schweizer Dramatikers Dominik Busch. Er produzierte mit dem Bayerischen Rundfunk das Stück »Unsere Fahrräder wiegen nichts und kosten ein Vermögen«. Eine beklemmende Geschichte um eine Clique von Hipstern, die erst mit subtiler, dann mit roher Gewalt eine Frau quälen, die nicht in ihre Welt passt. Eines von mehreren gesellschaftskritischen Hörspielen. Die Besonderheit der ARD-Hörspieltage, dass alle Wettbewerbsbeiträge von Jury, Machern und Publikum gemeinsam gehört und anschließend diskutiert werden, hat sich wieder einmal als offene, anregende Form des Austauschs erwiesen. Eine außergewöhnliche Möglichkeit, das Hörspiel zu feiern, sagt der Juryvorsitzende Thomas Böhm.
Wenn ich diese ganze Bandbreite sehe, dann begeistert mich die Formenvielfalt, aber auch die Inhaltsvielfalt, die das Hörspiel annehmen kann, und das zeigt, was für eine relevante künstlerische Form das Hörspiel ist.
Maria Dominik Wetzel berichtete. Und nun zum Sport im Echo des Tages. Im Studio ist Moritz Kasalet.
In der Formel 1 ist der WM-Titel zwar schon vergeben, dennoch darf sich Sebastian Vettel noch mal freuen. Der Ferrari-Pilot hat gerade eben den großen Preis von Brasilien gewonnen. Oliver Frick berichtet.
Mit einem tollen Start und einem starken Überholmanöver schon in der ersten Kurve vorbei an Polmann Valtteri Bottas setzte Sebastian Vettel gleich zu Beginn ein Ausrufezeichen, ging in Führung und gewann am Ende verdient den großen Preis von Brasilien. Endlich wieder ein Sieg, jubelte die Ferrari-Crew nach diesem Erfolg vor Bottas im Mercedes, Räikkönen im zweiten Ferrari auf Platz 3 und Weltmeister Lewis Hamilton, der vom letzten Startplatz aus in seinem Silberpfeil noch Vierter wurde. Sebastian Vettel bleibt nach diesem Erfolg Zweiter der Fahrer-WM.
Besser hätte der olympische Winter für Deutschlands besten Skifahrer gar nicht beginnen können. Felix Neureuther hat den ersten Slalom der Saison im finnischen Levi gewonnen. Erich Wartusch berichtet.
Allerdings profitierte Neureuther auch vom Ausfall des Briten Dave Riding, der im zweiten Durchgang bei der Zwischenzeit klar in Führung lag. Für den Deutschen ist es der 13. Weltcupsieg, der erste als Papa. Vor wenigen Wochen wurde ja Tochter Mathilda geboren. In dieser Form gehört Neureuther in seiner 16. Weltcupsaison noch einmal zu den großen Favoriten auf Medaillen bei Olympia. Hinter ihm auf Platz 2 der Norweger Henrik Kristoffersen vor dem Schweden Matthias Hargin. Ein gutes Comeback gelang Fritz Dopfer ein Jahr nach seinem Schien- und Wadenbeinbruch. Platz 15 am Ende für ihn, obwohl er sicherlich noch nicht wieder auf dem alten Niveau ist. Linus Strasser schied im zweiten Durchgang aus.
In London hat das ATP-Finale der 8 besten Tennisprofis begonnen. Als erster Deutscher seit 15 Jahren ist der Hamburger Alexander Zverev bei diesem Turnier dabei. Er hat heute Abend sein erstes Gruppenspiel gegen den Kroaten Marin Cilic.
Ich werde immer mein Bestes geben, so wie ich es in der ganzen Saison getan habe. Ich werde jedes Match versuchen zu gewinnen. Ich werde jedes Match versuchen, hundertprozentig zu spielen. Mal schauen, wie es dann läuft.
Ab 21 Uhr deutscher Zeit spielt Zverev gegen Cilic. Der sechsmalige Champion Roger Federer aus der Schweiz hat sein Auftaktmatch gegen den US-Amerikaner Sock heute Nachmittag glatt in 2 Sätzen gewonnen. Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist heute von London nach Köln geflogen. Übermorgen trifft sie dort zum Jahresabschluss im Freundschaftsspiel auf Frankreich. Für andere Nationen geht es noch um alles oder nichts. 4 WM-Tickets in Europa werden noch vergeben. Heute Abend sind die ersten beiden Rückspiele in den Playoffs. Kroatien spielt gegen Griechenland. Nach dem 4:1-Erfolg im Hinspiel dürfte aber nichts mehr anbrennen. Spannender ist es in der Schweiz. Die Eidgenossen haben das Hinspiel in Nordirland nur mit 1:0 gewonnen. Und in der Handball-Champions League hat der THW Kiel gegen Celje verloren und muss mehr denn je ums Weiterkommen zittern.
Und das war das Echo des Tages. Am Mikrofon verabschiedet sich Bernd Musch-Borowska.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.